Also ganz generell finde ich erstmal, dass man sagen muss, dass ein Ehrenamt unheimlich viel Spaß macht. Und dass ich nur jeden wirklich ermuntern kann, das auch auszuüben und zu übernehmen. Die Vorbehalte, die man am Anfang immer hat, das schaffe ich nicht und das ist zu viel Arbeit. Das relativiert sich natürlich, wenn man Spaß dran hat. Also wenn Sie etwas machen, an dem Sie Spaß haben, dann merken Sie die Last ja gar nicht.
Wer ist seit 15 Jahren in der Stiftung tätig und hat bereits über 16.000 Anträge entschieden? Richtig, es ist the one and only Herr Dr. Hans-Ulrich Schneider. Wir schwelgen heute in Erinnerung und blicken aber auch in die Zukunft. Wir sprechen über Herzensprojekte, über Höhepunkte der Stiftung und das Ehrenamt. Auf geht's!
Hör mal, das sind wir, Freunde von Nils.
Lieber Herr Dr. Schneider, schön, dass Sie bei mir sind. Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht und ja, um keine Zeit zu verlieren, legen wir schon direkt los. Sind Sie Treppe gelaufen oder haben Sie den Aufzug genommen?
Also ehrlich gesagt wäre ich gern Aufzug gefahren, aber der ist gerade in Renovierung und stillgelegt. Deshalb habe ich die Treppe genommen und bin auch ganz aus der Puste.
Ja, das bin ich auch immer. Genau, also falls man irgendwelche Baugeräusche im Hintergrund hört, Entschuldigung dafür. Können Sie sich einmal kurz bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vorstellen?
Ja, ich bin Hans-Ulrich Schneider. Ich bin, wenn man so will, fast Nachkriegskind, 1956 geboren. Das betone ich deshalb immer, weil man ja so ein bisschen auch von den Eltern geprägt wird und die Eltern mit Kriegserfahrungen auch über vieles gesprochen haben, über vieles nicht. Und ich schon festgestellt habe, so im Laufe der Zeit, dass vieles auch aus der jüngeren deutschen Geschichte fehlt, was man eigentlich sonst so im Elternhaus aufgearbeitet hätte. Dann bin ich bedingt durch den beruflichen Wechsel meines Vaters auf viele Schulen gegangen, viermal Grundschule gewechselt, viermal Gymnasium
Aber
gewechselt.
aufgewachsen hier in Hannover.
Ich bin in Hannover geboren, ja, und bin dann aber in Bad Oeynhausen 4, 5 Jahre gewesen und dann sind wir auch in Süddeutschland, in der Schweiz und Österreich gewesen und habe dann aber wieder in Buchwedel mein Abitur gemacht, dann Bundeswehr, dann Studium in Bonn, Studium in Göttingen, dann habe ich erst Volkswirtschaft studiert, Betriebswirtschaft, dann Jura. Und habe alles soweit auch abgeschlossen.
Stand die Entscheidung schon fest, Jura zu
Ja,
studieren,
Jura
oder?
stand immer fest. Und
Okay.
ich habe immer gedacht, ich mache Wirtschaftsrecht mit Finanzen. Und das sollte aber alles fundieren auf Jura. Und genauso war das auch. Ich habe dann Fachanwalt für Steuerrecht gemacht später. Und bin eigentlich im juristischen Gebäude zu Hause. Denke auch juristisch. Das wird mir häufig vorgeworfen, insbesondere meine Frau. Die verliert dann schnell die Geduld, wenn ich versuche, irgendwas auseinanderzunehmen und argumentativ herzuleiten. Kann ich auch verstehen, okay, aber jeder ist nun mal so, wie er ist.
Ja.
Und habe dann nach dem Studium angefangen beim Sparkassenverband in Niedersachsen, Hannover, war Pressesprecher dort und persönlicher Assistent des Präsidenten. Dann bin ich für 3 Wahlperioden im Niedersächsischen Landtag gewesen. Und nebenbei Rechtsanwalt gewesen und habe dann 1999 mit allem aufgehört mit der Politik und bin nach Berlin zum Deutschen Sparkassen-Giroverband in die Geschäftsführung gegangen. Und da bin ich jetzt bis letztes Jahr gewesen, als ich dann in den Ruhestand gegangen bin.
Wohlverdient.
Ja, alle sagen wohlverdient. Das ist so ein Zusammenhang, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Vielleicht muss man es extra betonen, aber viele gehen ja auch in den Ruhestand, obwohl sie es nicht verdient hätten.
Ja, aber Sie können sich bislang nicht beschweren.
Nein, ich kann mich nicht beschweren. Das ist alles wunderbar.
Schön. Ja, Sie sind ja seit Tag 1 in der Stiftung. Können Sie uns auf die Entstehungsreise der Stifte
Ja, das war
mitnehmen?
ganz spannend. Ich kenne durch meine Landtagszeit natürlich viele, die dort agieren, recht gut. Und zumal ich früher auch im Landesvorstand der CDU war, da bin ich noch mal drin und war auch Vorsitzender der Jungen Union von Niedersachsen für immerhin 4 Jahre, alles zur Zeit der deutschen Einheit zwischen 88 und 92. Und dann war es so, dass wir viele Stiftungen in Niedersachsen hatten, Landesstiftungen. Und das war aber ein Wildwuchs. Also jeder hat eigentlich alles Mögliche gefördert und die Stiftungszwecke waren ungenau. Und dann hat man sich in der Landesregierung überlegt, das zu sortieren und hat dann 3 Landesstiftungen konfiguriert. Das ist einmal die Bingo Umweltstiftung, die macht Umwelt- und Entwicklungshilfe. Dann die immer schon sehr honorige Stiftung Niedersachsen, die Kunstwerke aufkauft und sich an Versteigerungen beteiligt. Und dann eben gibt es noch das Feld Sport und neue Integration. Und das hat man in die Lotto-Sport-Stiftung gepackt. Und dafür suchte man dann einen Vorsitzenden. Und wie der Zufall es will, ich bin dann bei dem ehemaligen Innenminister Uwe Schünemann mal gewesen und dann hatte er die zündende Idee, mich zu fragen. Und dann habe ich mir gedacht, so bevor der das anders überlegt, sagst du gleich zu. Mhm. Und habe das dann gemacht. Und seitdem bin ich das. Und das war, glaube ich, für ihn erstmal so, dass er froh war, dass er wen hatte. Mhm. Und ich fand das sehr schön, weil ich ja in Berlin gearbeitet habe zu der Zeit, dass ich ein Standbein in meiner Heimat Hannover habe.
Ja, das beantwortet vielleicht ein bisschen meine nächste Frage, ja, was sie motiviert hat, sich eben als Vorsitzenden, ja, ehrenamtlich zu engagieren.
Ja, das ist oder? Eben so, dass ich das Netzwerk hatte und wenn man das dann auch benutzt, wenn man also bei den vielen Begegnungen, die man dann in so einer Stiftung hat, auch auf alte Bekannte stößt, dann ist so ein bisschen die Tatsache, dass man hier nicht arbeitet, sondern im fernen Berlin, ist dann so ein bisschen abgemildert und es macht einfach Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man kennt, die man auch lange kennt. Weil doch so eine gemeinsame Historie immer was Schönes ist. Und gleichzeitig lernt man natürlich in dieser Stiftung auch neue Menschen kennen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Projektpartner. Und es ist ein ständiges Kommen und Gehen von Menschen. Das ist unheimlich spannend und hält einen natürlich auch fit und sorgt dafür, dass man ja auch immer argumentativ überzeugen muss. Und das macht Spaß.
Schön. Ja, und Sie sind ja immer nach Berlin gependelt.
Ja, ich bin nach Berlin. Ja, ich hatte in Berlin eine Wohnung, aber ich bin im Grunde war ich in der Wohnung, sind ja 4 Nächte, wenn man so will, von Montag bis Freitag war ich 2 Nächte in Berlin. Ja, okay. Und die anderen bin ich gependelt und es gab also Wochen, in denen ich täglich gefahren bin. Und natürlich auch mal ein paar Tage, wo ich dann dort geblieben bin, aber eigentlich habe ich das soziale Umfeld immer in Hannover gehalten.
Und ja, gab es Herausforderungen bei der Entstehung der Stiftung oder was waren die Herausforderungen und wie haben Sie sich denen gestellt?
Ja, es gab deshalb Herausforderungen, weil die Landesregierung ja, wie beschrieben, diese Vorstellung hatte, die Stiftungslandschaft neu zu sortieren und die Beteiligten in den Stiftungen ganz anderer Meinung waren. Also die hatten das Gefühl, es ging alles so weiter und eigentlich war ich da gar nicht auf dem Plan bei denen. Mhm. Auch die Mitarbeiter glaubten, die würden aus den alten Stiftungen, es gab ja vorher eine Lotto-Stiftung, würden da weiter in ihren Funktionen bleiben und wir haben das dann gutachterlich untersuchen lassen und haben dann festgestellt, dass so eine neue Stiftung auch im Grunde bei Null beginnt und alles, was vorher war, nicht mehr gilt. Mhm. Und das haben wir dann einfach durchgesetzt, zusammen mit Reinhard Rabe.
Da Widerstand?
Ja, da gibt es Widerstand bei den Leuten. Die haben also schon Presseerklärungen rausgegeben, wo sie sich als neue Mitarbeiter der Stiftung, Lotto-Sport-Stiftung, dann ausgegeben haben. Und das haben wir einfach, ich muss einfach sagen, ignoriert und haben dann hauptsächlich eben Reinhard Rabe als mein Stellvertreter mit mir zusammen, haben wir beide dann einfach so kreiert, wie wir das für richtig hielten und wie es dann auch natürlich dem Recht entsprach. Und das geht dann 2, 3, 4 Jahre so und dann gewöhnen sich alle an neue Situationen. Und wenn man besser ist als vorher, dann gewöhnt sich ja auch sozusagen die Allgemeinheit daran und dann ist das irgendwann Realität und hat sich durchgesetzt.
Ja. Erinnern Sie sich an das erste Projekt, was Sie als Vorstandsvorsitzender haben?
Nein, aber ich weiß noch, dass wir dann am 19. Januar 2009 die Stiftung gegründet hatten. Das war der Beschluss der Landesregierung mit der Benennung des ersten Vorstandes. Ich als Vorsitzender des Vorstandes. Und dann gab es eine Adresse, das wurde natürlich irgendwie bekannt gemacht und wir hatten gar nichts, wir hatten keine Geschäftsstelle, keine Mitarbeiter, nichts.
Aber die Stiftung?
Die Stiftung, ja, die gab es, ja, es gab, ja, und es war, wir waren natürlich, mussten natürlich irgendwas machen und wenn die, so eine Adresse in der Welt ist, dann gibt es auch Leute, die schreiben uns an und die gibt es einen Stiftungszweck und dann wusste man, es gab auch irgendwie Geld zu verteilen und dann gab es Anträge und die haben wir dann erstmal gesammelt. In Pappkarton gelegt und dann wurde das ein Stapel, der wurde immer größer und irgendwann rief mich Reinhard Rabe, bei dem im Büro hatten wir diesen Stapel dann abgelegt, rief mich an, sagte, ich brauche Platz im Büro, wir müssen jetzt mal irgendwie uns zusammensetzen. Und dann haben wir uns ein Wochenende zusammengesetzt und haben dann die Anträge durchgelesen und haben dann überlegt, eigentlich nur zwei Möglichkeiten.
Ja oder nein.
Wird ja oder nein. Mhm. So, und so ging das dann los. Und dann hat man ja, wenn man das einmal macht, hat man ja schon Kriterien. Und jeder folgende Antrag fällt ja in ein Raster der vorangegangenen Entscheidungen und wird dadurch leichter. Ja, und dann haben wir dann nach und nach die Geschäftsstelle aufgebaut. Aber das war schon am Anfang sehr hemdsärmlich.
Mhm. Aber ja, man ist mit den Jahren gewachsen.
Alle, ja.
Total, ja. Schön. Was finden Sie besonders einzigartig an der Stiftung?
Ja, die Stiftung hat erstmal einen einzigartigen Förderungszweck, ja, Sport und Integration. Gibt nämlich insbesondere die Möglichkeit, dass man beides verknüpft und die Integration durch Sport betreibt. Das ist, klingt ein bisschen banal, aber hat natürlich den großen Vorteil auch, dass bei der Verteilung von 75% unserer Mittel für Sport und 25% für Integration, dass man, wenn man Integration durch Sport betreibt, dass man das eigentlich in beide Bereiche fallen lassen kann. Und angenommen, man würde jetzt ausschließlich Integration durch Sport betreiben, dann hätte man 100% abgedeckt. Mhm. Und nur die reinen Sportprojekte fallen in die 75% Regelung und die reinen Integrationsprojekte in die 25% Regelung. Und diese Kombination, die haben wir immer wieder gesucht. Und ich glaube, das ist eben auch ganz toll, weil Bewegung und Sport und das Miteinander, was alles Sport ausmacht, natürlich sehr integrativ wirkt.
Total.
Und damit die Integration auch eigentlich nach einem Medium sucht, wie die Integration leicht gemacht werden kann. Mhm. Und da ist Sport genau das Richtige.
Schön. Sind Sie sportlich aktiv?
Ja, ich bin sportlich aktiv. Ja, ich bin zweimal Marathon gelaufen in Berlin.
Schön.
Und habe auch in der Jugend Fußball gespielt, in der Landesliga immerhin, beim TSV Isernhagen. Und habe Wasserball früher gespielt. Also ich bin eigentlich so alles Mögliche. Ja, aber mehr so Ballsportarten und so ein bisschen Mannschaftssport.
Ja. Hm? Schön. Gab es oder gibt es bestimmte Momente oder Erfahrungen, die ja besonders emotional oder bedeutsam für Sie waren?
In der Stiftungshistorie jetzt,
genau,
die wir hatten. Ja, naja, wir haben erstmal emotional, haben wir erstmal die Trennung vollziehen müssen. Wir haben als Nachfolger der Lotto-Stiftung hatten wir eine ganze Reihe von Kunstwerken. Also wir hatten viel Kunst im öffentlichen Raum, auch in Hannover. Mhm. Zum Beispiel das rote Pferd, was jahrelang stand vor dem Sprengelmuseum und am Leibniz-Ufer. Das gehörte uns. Und wir hatten hier die Überlegung, dass das eigentlich nicht sein kann, dass wir hier Kunstwerke verwalten, weil das auch nicht Stiftungszweck war.
Mhm.
Und das haben wir dann der Stiftung Niedersachsen übertragen, die das auch gerne genommen hat, die auch dafür zuständig ist vom Stiftungszweck her. Mhm. Und das fanden natürlich einige bei uns in den Aufsichtsgremien nicht so prickelnd, weil da der Verdacht erhoben wurde oder entstand, dass wir Kunstwerke verschenken und damit das Stiftungsvermögen schmälern.
Mhm.
So, und das war harte Überzeugungsarbeit, aber am Ende natürlich klar, dass wir hier nicht Kunstwerke verwalten. Das war nicht ganz ohne Emotion, weil da auch viel Abschiedsschmerz der alten Stiftungs- und Gremienmitglieder zusammenhing damit und wir uns da durchsetzen mussten. Naja, und dann hatten wir natürlich die emotional die Situation 2015, die große Flüchtlingswelle aus dem Nahen Osten damals, aus Syrien. Und jetzt natürlich sehr intensiv die Ukraine-Krise, den Krieg, Überfallskrieg der Russen nach Ukraine, wo wir dann aber auch sehr schnell reagieren konnten. Aber da haben wir jetzt schon etablierte Systeme und Verfahren. Das funktioniert jetzt wirklich gut, weil wir dafür aufgestellt sind. Aber so die ersten Entscheidungen, wo wir noch nicht wussten, wo es genau hingeht, die waren eigentlich schwieriger. Und da war man auch selbst, war ich auch selbst viel stärker emotional eingebunden, weil ich da wirklich an der Front stehen musste. Jetzt haben wir ja viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das alles auch gut abfedern und ich dann nur schwierige Fragen vorgelegt bekomme. Aber damals war ich...
Wie haben Sie das so bewältigt?
Also ja, viel Gespräche geführt, viel Leute angerufen, Briefe geschrieben, hingefahren, einfach viel selbst richtig gemacht, so hands-on. Ne? Das, was eine Geschäftsstelle eigentlich macht, das habe ich dann übernommen und habe dann zusammen mit meinen Vorstandskollegen, wir waren früher ja auch schon vier, haben wir dann versucht, das dann alles gerade zu ziehen, was auch im Ergebnis geklappt hat, aber eben auch durch persönlichen Einsatz. Also ich glaube sowieso, dass der unmittelbare Kontakt zu Projektträgern, zu Entscheidungsträgern, zur Politik, dass das das Entscheidende ist. Und sowas steht und fällt immer mit persönlichem Einsatz. Da muss man einfach ran. Ne? Man darf so ein Ding nicht lange liegen lassen, sondern muss eine Entscheidung herbeifinden und machen.
Ja, schön. Gab es bedeutende Projekte oder Initiativen, die ja dank der Förderstiftung während ihrer Amtszeit umgesetzt werden konnten?
Ja, wie gesagt, am Schluss waren wir sehr professionell. Was jetzt der Krieg in der Ukraine ist, da haben wir ja zusammen mit dem Ukraine-Verein haben wir Mitarbeiter dort einstellen können, die auf der Payroll der Lotto-Sport-Stiftung waren. Dann haben wir sehr intensiv auch Sonderurlaub für unsere Mitarbeitenden hier gewährt und die motiviert, damit zu machen. Also da haben wir sehr viel Soforthilfe gemacht, auch Initiativen der Stiftung in Niedersachsen gebündelt. Zusammen mit der Klosterkammer haben wir Initiativen entwickelt. Also alles das, wo Politik im Tagesgeschäft keine Zeit für hat, das haben wir dann schnell gemacht, unbürokratisch gemacht und trotzdem mit einem System. Wir haben vorher schon beginnen mit der Flüchtlingskrise 2015, haben wir Sprachführer entwickelt, um denjenigen, die hier ankommen und des Deutschen nicht nur der Sprache, sondern auch den ganzen Usancen, die nicht so mächtig sind, um denen zu helfen. Da haben wir, ich glaube, inzwischen 8 oder 9 verschiedene Sprachen, die wir da entwickelt haben. Das ist schon ein Erfolgsmodell gewesen. Na, und dann haben wir bei der Corona-Krise natürlich sehr viel weiterentwickelt, was auch Online-Verfahren anbetrifft, was digitale Medien anbetrifft, um auch den einzelnen Stakeholdern, die dann ja noch mehr alleingelassen worden waren plötzlich, weil ja die normalen Kommunikationswege gekappt wurden, mangels Reisebeschränkungen und Kontaktbeschränkungen. Das haben wir dann schnell ersetzt durch digitale Medien und da haben wir doch sehr viel getan.
Mhm. Ja. Welches Projekt ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben und warum?
Ja, also ich habe emotional immer eine ganz große Nähe zu den Projekten, die Behinderungen eliminieren. Also mein Beispiel ist immer unsere tolle Rollstuhl-Bundesligamannschaft, Hannover United, die im Grunde davon, also der Ursprung ist ja, dass man, wenn man körperlich behindert ist, querschnittsgelähmt oder was immer, dass man dann in einem Rollstuhl sitzt und Basketball spielt. Mhm. Und wenn sich ein Nichtbehinderter in einen Rollstuhl setzt, hat er die gleiche Bewegungseinschränkung. Das heißt, er hat gar keinen Vorteil mehr aus seiner Nichtbehinderung. Und das ist natürlich toll. Das gleiche gibt es.
Haben Sie schon mal auf Rollstuhl
gesessen? Ja, habe ich gesessen. Einmal aber es ist, muss ich ehrlich sagen, nicht so mein Ding, aber viele machen das. Ich weiß von unserem Geschäftsführer, Sönke Burmeister, der Sohn, der ist da auch aktiv tätig. Und viele machen das auch, weil ja auch die Klassifizierung so ist, dass da ein Anteil von Nichtbehinderten mitspielen kann und so weiter. Mhm. Das ist auch sehr toll gemacht. Aber ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Optronik-Gewehre, wo Sehbehinderte oder blinde Menschen durch Gehör schießen. Also dass, wenn das Gewehr auf die Zehen zeigt, also Volltreffer, dann gibt es einen anderen Ton, als wenn man daneben schießt. Und da kann man über das Gehör quasi das Ziel finden. Und das ist natürlich, weil es im Dunkeln stattfindet. Ja? Blinde brauchen kein Licht und Sehende haben das Licht dann nicht und sind damit genauso benachteiligt oder bevorzugt wie die Blinde.
Dann alle so auf einem
und dann sind
Level
alle
sind.
Ja und dann und dann kann man auch Leistung messen, ja, und dann ist für die Behinderten, die ja auch häufig Nachteile in Kauf nehmen müssen, einfach ist dann auch das Erfolgserlebnis ganz anders, weil plötzlich ihre Behinderung gar nicht mehr da ist, nicht nur keine Rolle spielt, sondern sie ist gar nicht mehr existent. Und das ist natürlich sehr schön. Also das ist emotional sehr. Und dann haben wir so Projekte wie das ist spezifisch, dass wir die Fahrtkosten für die Sportler von den ostfriesischen Inseln übernehmen. Ja, die Fußballmannschaften, die aufs Festland müssen. Ich meine, wenn ich jede Woche einmal mit 15, 20 Jungs von Norderney aufs Festland muss, dann kommen da schon erhebliche Summen zustande. Und wenn es da keinen gibt, der die Kosten übernimmt, dann fällt Sport dort aus. Dann können die am Sportbetrieb nicht teilnehmen. Und da haben wir dann auch geholfen.
Niedersachsen ist ja auch groß.
Ja, vielleicht ist schön.
Ja, total. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Ehrenamt eingehen. Ich hatte gesehen, dass Sie sehr viele ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben. Haben Sie die noch im Blick? Können Sie die einmal auflisten oder
ist der
Überblick schon?
Also ich versuche, das Spannende ist, wenn man plötzlich das Arbeitsleben verlässt, dass dann diese Nebenämter, was es eigentlich ja war, plötzlich alles ausfüllen, was man ja eigentlich gar nicht wollte.
Wie viele waren das?
Das waren 6, 7. Ja, davon hängen aber 3 zusammen mit der Lotte Sport Stiftung, nämlich einmal die Vorstandstätigkeit selbst und dann bin ich im Kuratorium der Special Olympics von Niedersachsen und in der Heiner Russ Stiftung vom Behindertensportverband. Das fällt jetzt weg. Dann habe ich aufgrund von Kontakten im Hildesheimer Bereich 2 Kuratoriumsämter, einmal in der Heinrich-Dammann-Stiftung und einmal in der Michaelis-Stiftung. Das ist die wunderbare romanische Kirche auf dem Michaelis-Hügel in Hildesheim, wo ich früher im Vorstand war und jetzt im Kuratorium bin. Und bin dann aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit noch im Vorstand der Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation und mache da, und das ist wirklich auch segensreich, Entwicklungshilfe im finanziellen Bereich, also Mikrokredite, Prozesse von Kreditvergabe beschleunigen, duales Ausbildungssystem, dass die Menschen einfach lernen, mit dem Geld, was sie bekommen, auszukommen. Und das ist ein sehr segensreiches Gebiet.
Und würden Sie sagen, ein Ehrenamt nimmt besonders viel Zeit in Anspruch oder gibt es entweder, also ist es irgendwie ausgeglichen und wie schafft man das oder wie haben Sie das hauptberuflich auch nebenher geschafft?
Also ein Nebenamt soll Nebenamt bleiben und wenn es hauptamtliche Mitarbeiter gibt, ist glaube ich für die das Schlimmste, wenn so ein ehrenamtlicher Vorsitzender dann jeden Tag vorbeiguckt und seinen Senf dazu gibt. Also das habe ich auch versucht, hier in der Lotte Sport Stiftung zu vermeiden. Und deshalb muss man da sehen, dass man sich auch Zeit für andere Dinge freihält. Ja, aber es ist schon unterschiedlich vom Engagement her und vom Einsatz her. Man muss immer dann auch zur Verfügung stehen, wenn Bedarf ist. Und das gibt ganz unterschiedliche Phasen. Ja, es gibt immer auch Phasen von Abschlussprüfungen, von Gremiensitzungen. Die müssen auch gut vorbereitet werden und am Ende.
Dafür muss man sich dann aber auch die Zeit nehmen.
Ja, die muss man sich nehmen, natürlich. Also wenn man die Zeit dafür nicht hat, für das, was notwendig ist, dann sollte man das Amt aufgeben.
Und hat dann Ihre hauptamtliche Tätigkeit ein bisschen drunter gelitten? Oder?
Glaube ich nicht.
Konnten Sie das?
Nein. Naja, man hat den Vorteil, muss sagen, man hat eben auch ein Büro, das war bei mir ganz gut ausgestattet. Und da kann man nicht, dass ich jetzt nun irgendwie während der Arbeitszeit mein Ehrenamt betrieben hätte. Aber wenn man angerufen wird, kann man natürlich auch dann dort telefonieren. Und man ist auch durch so ein Büro, hat man auch einen festen Standort. Ja? Wenn man nicht mehr dieses Büro hat, dann ist man überall und nirgends und wird immer unterwegs erwischt. Und da ist man irgendwo in einem Bürosessel, früher vor der Zeit des Homeoffice, vor Corona, allemal. Und ist auch erreichbar. Und das macht es natürlich leichter, auch das Ehrenamt zu bewältigen.
Total. Ja. Welche Ratschläge würden Sie anderen ehrenamtlichen Kräften geben, die sich engagieren möchten?
Also ganz generell finde ich erstmal, dass man sagen muss, dass ein Ehrenamt unheimlich viel Spaß macht. Und dass ich nur jeden wirklich ermuntern kann, das auch auszuüben und zu übernehmen. Die Vorbehalte, die man am Anfang immer hat, das schaffe ich nicht und das ist zu viel Arbeit. Das relativiert sich natürlich, wenn man Spaß dran hat. Also wenn Sie etwas machen, an dem Sie Spaß haben, dann merken Sie die Last ja gar nicht.
Total.
Und das ist beim Ehrenamt der Fall. Jedenfalls, wenn man in einem Bereich tätig ist, bei dem man auch eine Nähe hat und der einem Spaß macht. Und dann finde ich, dass man immer seinem eigenen Kompass folgen sollte und immer auch Vorbild sein muss. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man gewisse innere Compliance-Regeln, die heute ja alle aufgeschrieben werden, aber die im Grunde, wenn man gut erzogen ist, sage ich mal, man auch selbst weiß, ja, das ist ja auch eigentlich kommt aus einem selbst heraus, dass man sagt, ich mache nichts in die eigene Tasche und ziehe keinen Vorteil und versuche auch möglichst uneitel zu sein. Ja, auf der anderen Seite darf man sich aber auch nicht verstecken. Also wenn man Vorstandsvorsitzender ist, wie jetzt in der Lotto-Sportstiftung, dann muss ich natürlich bei verschiedenen Veranstaltungen auch Flagge zeigen. Und ich vertrete ja auch die Stiftung. Also ich kann auch nicht wegtauchen. Ja? Mhm. Und dieses Maß zu finden, ist eigentlich dann eine gute Sache. Und das merkt man auch, ob das klappt oder nicht.
Ja. Also man kann sich dann ja auch einfach für sich selbst entscheiden, ob ich jetzt Vorstandsvorsitzender bin oder, ich weiß nicht, einmal die Woche für 2 Stunden im, weiß nicht, Pflegeheim aushelfe.
Ja, natürlich. So. Ja, das ist natürlich auch toll. Also ich meine, wer das macht. Meine Frau unterrichtet, die ist ehemalige Berufsschullehrerin, die unterrichtet auch mit einem Projekt dieser Stiftung syrische Arzthelferinnen, die vor ihren Prüfungen stehen und macht das ehrenamtlich. Und da soll jeder das machen, was er am besten kann. Aber ich glaube schon, dass jemand, der im Beruf erfolgreich ist und alles so weit sortiert hat, dass er auch ein bisschen Zeit übrig hat, um ein Ehrenamt auszuüben und anderen Menschen zu helfen.
Ich mache jetzt auch noch ein bisschen Werbeblock fürs Ehrenamt. Ich bin auch noch neben meiner Tätigkeit hier in der Stiftung als Lesementorin tätig. Und das mache ich auch einmal die Woche für 1 Stunde. Und ich finde, die 1 Stunde kann man auch, wenn man einen Vollzeitjob hat, irgendwie aufbringen und das schon managen mit der
Zeitarbeit. Ja. Man muss sehen, dass es Grenzen hat. Also man darf sich da nicht zerfleddern und zu viel machen. Aber ich glaube, ein bisschen kriegt jeder hin zeitlich.
Definitiv, ja.
Und es ist eben, was Sie gerade zu Recht sagen, es ist natürlich so, dass man ja auch was zurückkriegt. Also erstmal für einen selbst, ganz egoistisch gedacht, anderen zu helfen und auch damit irgendwie Glück zu schenken oder Probleme zu lösen helfen. Das ist ja eine unheimlich dankbare Aufgabe, auch wenn Sie im Sportbereich als Übungsleiter oder Trainer tätig sind. Das ist ja doch einfach eine tolle Sache.
Schön, genau. Aber Sie haben ja jetzt Ihre ehrenamtliche Ämter niedergelegt, soweit ich weiß.
Nein, jetzt hier in der Stiftung, sonst nicht.
Sonst nicht?
Nein. In der Sparkassenstiftung bin ich noch.
Ah, okay.
Und dann bin ich noch Vorsitzender eines Sportvereins. Das ist
Aber es hat sich schon ein bisschen reduziert.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich habe mir vorgenommen, also nichts Neues mehr zu machen. Und das, was ich habe, jetzt ordentlich dann auch zu gestalten.
Ja. Mit welcher Stimmung blicken Sie so auf die Arbeit zum Beispiel als Vorsitzender des Vorstands zurück? Also hat es Ihnen vielleicht wehgetan, ein Amt niederzulegen?
Nein, wehgetan nicht, aber die Überlegung ist natürlich, wenn etwas Spaß macht und gerade dort die Sportstiftung hat mir sehr viel Spaß gemacht, eigentlich immer bis zum heutigen Tage noch, dann ist natürlich die Frage, warum mache ich das? Warum muss ich das überhaupt niederlegen? Und es gibt diesen israelischen Historiker Yuval Harari, der ja in seinem Buch vom ewigen Leben schwärmt und sagt, das ist der nächste Schritt, den die Menschheit gehen wird. Das ist zum Glück ja noch nicht absehbar, weil wenn das so wäre, dann könnte man ja in der Tat die Frage stellen, muss ich es überhaupt abgeben? Denn wenn ich ewig lebe, könnte ich ja ewig Vorsitzender bleiben.
Ja.
Da ich aber nicht ewig lebe, ist diese Frage beantwortet. Und dann ist die einzige Frage, die übrig bleibt, wann gebe ich es ab? So, und da gibt es einen idealen Zeitpunkt, den, so ist meine Beobachtung, viele auch verpassen. Und dann wartet alles darauf, bis dann dieser älter gewordene Mensch endlich aufhört. Und diesen Zeitpunkt wollte ich jedenfalls nicht erreichen. Also muss das vorher sein. Und dann natürlich zu einem Zeitpunkt, an dem alle überrascht sind. Und Wilhelm Busch hat mal gesagt, stets findet Überraschung statt, wenn man sie nicht erwartet hat. So soll es sein. Und wenn ich dann höre, dass ich das also natürlich wunderbar gemacht habe und warum ich denn aufhöre und so weiter, dann ist das für mich genau die Antwort auf die Frage, ob der Zeitpunkt richtig war. Ja, dann war er richtig.
Ja, wir haben auch schon ein Datum, der 20. Januar.
Ja, schön.
Ab da, gibt es eine neue Vorstandsvorsitzende. Ja. Welche Ratschläge würden Sie Ihrer Nachfolgerin geben?
Gar keine, natürlich. Also ich bin sehr, sehr froh, dass Birgit Horné, die ja immerhin Europaministerin in Niedersachsen war, dass die meine Nachfolgerin wird. Das ist erstmal gut, weibliches Gesicht an der Spitze der Stiftung ist toll und eine erfahrene Frau mit politischem Hintergrund, großem Netzwerk. Also das ist für die Stiftung wirklich ein Glücksfall. Und die weiß genau, was man auch tun soll. Die hat eine eigene Agenda und wird eigene Themen verfolgen. Das ist auch gut für eine Stiftung, dass sie das gerade anders macht als ich. Also wenn ich jetzt quasi ihr sage, was sie machen soll, dann kann ich auch im Amt bleiben. Ja, soll ja gerade wer anders machen. Ne? Ja. Und deshalb gibt es also keine Ratschläge.
Und auch irgendwie keine bestimmten Strategien, die verfolgt werden?
Nein, ich habe mich mit ihr sehr gut ausgetauscht. Wir reden miteinander und habe ihr natürlich ein bisschen Übergabethemen erzählt, was alles so läuft, worauf man achten muss, weil es gibt ja doch so ein bisschen, es gibt überall Fallstricke, ja, wo man sagen muss, dann pass mal auf und dies und jenes mal. Aber das hat sich auf wenige Dinge beschränkt. Und sonst Ratschläge, nein, das wird sie schon alles toll machen. Also ich finde es gut, dass jemand gerade mit frischen Ideen rankommt, weil ich muss auch ehrlich sagen, dass nach 15 Jahren dann in so einem Ehrenamt dann auch meine Ideen verbraucht sind. Also ich habe das von Anfang an aus dem Pappkarton gemacht und jetzt ist die Stiftung was ganz Wunderbares geworden. Und dann ist auch irgendwie es an der Zeit, dass da wer Neues seine Ideen einbringt. Also aber ich bin also sehr froh,
dass Sie... Ich bin mir auch sicher, dass Sie auch bestimmt noch gute weitere Ideen haben, die Sie hätten.
Ja, hätte ich noch. Können. Ja, klar. Aber ja, und trotzdem glaube ich, dass es etwas anderes ist, etwas aufzubauen. Mhm. Und wir haben ja nicht nur die Förderstiftung aufgebaut, also in der Art und Weise, dass die Leute Anträge stellen und wir sie entweder ihnen stattgeben oder ablehnen, sondern wir haben jetzt ja auch mit dem Spielfeld Gesellschaft und mit Mobile zwei tolle Bereiche initiiert, die dafür sorgen, dass die Stiftung selbst ein wichtiger Player in der, ich sag mal, in der politischen Landschaft, in der demokratischen Gesellschaft in Niedersachsen ist. Und das ist jetzt so, dass die Stiftung ihren Platz in Niedersachsen gefunden hat. Und wie das jetzt weitergeht in dieser etablierten Situation, das ist eine völlig andere Fragestellung, als so etwas aufzubauen. Total. Und das finde ich gut, wenn da jemand auch anders aufsetzt. Also nicht bei Null anfängt und dann hoch, sondern jetzt schon eine funktionierende, tolle Geschäftsstelle hat mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und tollen Gremien und alle ziehen an einem Strang. Und auf der Basis aufzusetzen, wenn man die gleiche Sprunghöhe hat wie ich von Null, dann muss ja in 15 Jahren die Stiftung einfach noch durch die Decke gehen, wie Sie sagen. Ja, genau, richtig. So, und dafür braucht es dann aber auch neue Ideen. Also ich glaube, dass das gut ist, wenn man ab und zu mal die Pferde wechselt und nicht erst, wenn der Gaul dann völlig ermattet dann da niederliegt, sondern im Grunde ab einer gewissen Strecke dann auch mit neuen Kräften neue Ziele erreicht.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich bin gespannt, was da noch alles so zustande kommt.
Ja.
Genau. Nachdem Sie jetzt Ihr ehrenamtliches Amt niederlegen wollen, planen Sie weiterhin irgendwie einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten oder sagen Sie jetzt, der wohlverdiente Ruhestand, der kommt jetzt, ich brauche Zeit für mich, ich habe super viel gemacht.
Nein, also ich mache ja weiter. Ich habe ja meine Aufgaben noch aufgezählt und mache natürlich, also in der Sparkassenstiftung erstmal noch eine ganze Reihe von Projekten und auch in den Kuratorien. Das lässt einen ja auch nicht los, nicht? Dass man da vieles macht. Und wenn ich angesprochen werde, wie gesagt, mein Vorsatz ist jetzt, nichts Neues zu machen, aber man weiß nie, wie das ausgeht, wenn dann Not am Mann ist mal. Aber ich denke, es ist dann auch so, dass eigentlich eher das Ziel darin besteht, Jüngere zu ermuntern, etwas zu übernehmen, als Dinge neu anzufangen oder weiterzumachen.
Ja, wäre das so ein Thema, was Ihnen an Herzen liegt, so ein Zukunftsthema, neue, junge Köpfe?
Ja, also wie kann ich junge Menschen motivieren, ehrenamtlich, also für andere etwas zu tun? Wie kann ich wie kann ich es schaffen, sie davon zu überzeugen, dass es auch für sie selbst vorteilhaft ist, also dass es sich lohnt, ehrenamtlich tätig zu sein. Weil das alles ist ja ein Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich meine, das ist ja doch das Entscheidende, dass wir durch Ehrenamt ja auch interagieren und sehr viel auch einbringen, sehr viel Kit für unser Miteinander dann geben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende am Ehrenamt, dass wir schaffen, das Miteinander besser zu gestalten. Und ich glaube, deshalb ist das Ehrenamt von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Und das also argumentativ rüberzubringen, dafür Feuer zu entfachen bei den Menschen, das wäre eigentlich meine Aufgabe.
Ja, schön. Weihnachten steht jetzt vor der Tür.
Ja,
jedes Jahr. Wie verbringen Sie die Weihnachtszeit?
Ja, klassisch.
Backen Sie Plätzchen? Singen Sie Weihnachtslieder?
Nein, also ich singe Weihnachtslieder. Ja, ich bin mal als Kind werde ich nie vergessen, im Kindergottesdienst war ich mal vorgesehen für den Chor zu Heiligabend. Mhm. Und der wurde dann vor der Adventszeit zusammengestellt, aber im zweiten Advent war ich wieder draußen, weil ich nicht singen kann. Also unter der Dusche und sonst vielleicht. Aber naja, also das ist nicht meine Domäne. Und
jeder hat seine Plätzchen,
genau. Plätzchen, also im Stadion, dann kann ich schon ein paar Lieder, aber da ist man ja auch in anderer Gemeinschaft. Und Plätzchen backen, glaube ich, lasse ich auch besser sein. Lieber es gibt so Plätzchen viele um mich rum, die uns mit Plätzchen überhäufen. Also insbesondere Damenwelt, aber auch mein Schwager, der ist ein großer Plätzchenbacker und die sind alle froh, wenn wir die dann auch entgegennehmen und dann gut finden. Also wenn ich selbst noch was auf den Markt werfen würde, erstmal wäre die Qualität nicht gut und dann wäre es auch einfach zu viel.
Okay. Gibt es noch Wünsche für 2024?
Ja, Gesundheit. Klingt ein bisschen pathetisch, aber ich sag mal so ein bisschen Frieden auf der Welt. Und insbesondere würde ich es für toll halten, wenn die Menschen ein bisschen stärker sich zurücknehmen. Also ich habe das heute in der Zeitung gelesen, was mit Homeoffice und Generation Z so ist, dass
keiner will mehr
arbeiten will, dass es einfach eine Belastung ist, jeden Morgen um 7 Uhr aufzustehen. Das kann man alles machen, aber jeder, der das macht, muss dann auch wissen, dass dann der Wohlstand natürlich sinkt, weil Wohlstand wird erarbeitet. Und so eine eierlegende Wollmilchsau gibt es nie. Und wenn ich weniger arbeite, habe ich weniger Geld zum Ausgeben. Wenn man den Zusammenhang begreift und wenn man auch begreift, dass man, wenn man den Wohlstand erhalten will, eben auch mehr tun muss, dann glaube ich, ist da schon eine Menge geholfen. Und das geht auch nicht nur durch Arbeit, sondern auch dadurch, dass man Respekt anderen gegenüber aufbringt und auch sagen wir, jeden ein bisschen nach seiner Fassung leben lässt. Ja? Nicht jedes Thema gleich zum MeToo-Thema macht und sich plötzlich zur Minderheit erklärt, die geschützt werden muss, sondern so ein bisschen auch Gesellschaft Gesellschaft sein lässt und damit auch das, was Demokratie ausmacht, dass man die Mehrheitsmeinung dann auch zur Geltung kommen lässt und nicht dem Glauben verfängt, dass jede Minderheit sich durchsetzen müsste. Das wird nämlich auf Dauer nicht gut gehen. Und das schafft man nur, indem man sich selbst zurücknimmt. Mhm. Und wenn das 2024 zusammen mit der Beseitigung möglichst der Krisen in Nahost und in der Ukraine, wenn das geschafft werden könnte, wäre schon toll.
Ja, mit diesem Wunsch schließen wir doch unsere Podcast-Folge. Lieber Herr Dr. Schneider, schön, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben, sich meinen Fragen zu stellen. Und ich hoffe, die Wünsche gehen natürlich in Erfüllung. Vielen Dank auch an die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, die eingeschaltet haben. Und schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und schaltet auch das nächste Mal gerne wieder ein, wenn es heißt Hör mal, Freunde von Nils. Lasst uns gerne ein Abo da, ein Like da. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, frohe Weihnachten.
Bis bald bei Freunde von Nils.